Hey, wir sind die Schwestern Go und Ob.
Schnapp dir deinen virtuellen Koffer und heb mit uns ab an die Sunshine Coast in Australien. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wir wieder da, Go und O in Australien, unser Reise-Podcast. Wir sind zwei Schwestern, die geplant haben, euch mit auf unsere Reise nach Australien zu nehmen. Diese musste leider verschoben werden auf das Ende des Jahres und wir haben uns überlegt, das macht nichts. Wir bereiten uns virtuell auf unsere Reise vor und nehmen euch gerne mit. Das heißt, jede zweite Woche gibt es eine neue Folge. Und eine von uns erzählt der anderen eine Geschichte über Australien, die wir recherchiert haben aus verschiedenen Bereichen, Tierreich, Kultur, Geschichte und so weiter und so fort. Und heute sind wir wieder zusammen. Und, oh, wie geht es dir?
Hello, Go, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, du bist heute bei mir zu Besuch, tatsächlich. Das ist auch wieder, immer wieder schön, dass man gemeinsam die Zeit verbringen kann, das Wetter passt. Später gucken wir, was wir dann machen. Vielleicht machen wir Fahrradtour, wie auch immer. Jetzt werden wir aber fleißig für unsere Zuschauer. Und ich bin gespannt, was für eine Geschichte du heute in Koffer gebracht hast.
Ja, unsere Zuschauer, unsere Zuhörer.
Ja. Zuschauer, genau. Ja, ja, du bist mein Zuschauer.
Ja, ich bin dein Zuschauer.
Unser Zuhörer, ja.
Genau. Ja, und ich habe heute wieder was mitgebracht. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich gedacht, das wird eine relativ kurze Geschichte. Und dann bin ich eingetaucht und noch mehr von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Ich fand das total spannend. Und es wurde immer länger, immer länger. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie lang die Folge heute sein wird. Ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Es werden, glaube ich, recht viele Informationen sein, aber ich fand das sehr, sehr spannend. Aber wir wollen nicht die Zeit verplappern, wir wollen mal loslegen.
Genau.
Oh, bei den letzten Malen, wenn wir uns über Australien unterhalten haben, hast du immer gesagt, dass wenn du an Australien denkst, dass du ein bestimmtes Bild vor Augen hast. Und das war Folgendes. Was hast du immer gesagt, immer wieder?
Ja, Sonne, Strand.
Sonne, Strand.
Ja.
Hör mal, dann kannst du dich heute freuen. Ich nehme dich an den Strand und da bleiben wir relativ lange.
Das ist gut.
Und zwar möchte ich dir heute über die Geschichte der Badekultur in Australien erzählen.
Wie das schon klingt, ne? Badekultur, total interessant. Ich muss ja denken, damals noch Badekultur, wie das da hier Nordsee angefangen hat, das hat man so ein bisschen auf dem Schirm, ne? Aber Australien, ja, bin sehr gespannt.
So hat es auch bei mir angefangen, ne? Weil ich kenne das, fahre ich sehr, sehr gerne an die Ostsee und da gibt es viele noch alte Badeorte oder noch Kurorte, wo man wirklich die Villen der Gründerzeit sehen kann, die man die Architektur aus der Zeit sehen kann, wo die Badekultur so richtig angefangen hatte, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Und man hatte ein bestimmtes Bild vor Augen. Und ich war einmal, als wir in Urlaub da waren, gab es eine Veranstaltung im Kurhaus. Und zwar war das so ein alter Opa und der hat einen Themenvortrag gemacht zum Thema Geschichte der Badekultur in dem Ort selber. Und das fand ich total spannend mit so richtig alten, so den ersten Bildern, die man damals hatte, wie das ausgesehen hat. Und ich habe mich gefragt, wie war das in Australien? Weil in Europa hat sich so nach und nach entwickelt und in Australien war das halt so, es gab ja eine andere Entwicklung, ne? Das war zu bestimmten Zeitpunkt waren die Aborigines waren da, dann kamen später die weißen Siedler. Und wie war das damals noch in Europa? Was haben sie mitgenommen? Was hat sich entwickelt? Wenn du jetzt an die Badekultur in Australien denkst, was hast du für Bilder vor oder was weißt du darüber?
Also Wissen eigentlich nichts, ne? So, also mein Bild ist direkt, muss ich an diese wunderschönen Bilder denken, auf der Küste, was Mama auch geschickt hat, wo, ne? So Golden Coast, und dann sehe ich Frauen, Männer, junge Leute, alte Leute, Kinder, so einfach total leger mit Badeanzug, ein Surfbrett in der Hand. Oder einfach so am Strand, jetzt nicht liegen, aber sitzen da am Café, total leger angezogen, Sonnenbrille, gute Laune und vor allem, also ja, dann die Rettungsschwimmer, dann von Bildern, die man kennt zum Beispiel, und umherum auch diese Community, auch schön so Ja, wie in Badeanzügen und ich genieße das Leben.
Also dafür, dass du gesagt hast, ich weiß nichts darüber, wusstest du ganz schön viel.
Naja, aber das ist das, was ich von den Bildern kenne.
Ja, aber
ne?
Du hast schon viele
aber
wichtige...
Aber das war's auch.
Nein, du hast schon viele wichtige Punkte tatsächlich genannt. Ne? Und vielleicht kannst du dich daran erinnern, unsere Schwester, die wir ja in Australien besuchen wollen, die hat auch schon ein bisschen erzählt, wie da die Leben, die Strandkultur ist und so weiter und was groß und was wirklich eine große Rolle spielt. Aber wollen wir von Anfang an starten, weil das war nicht immer so.
Bin gespannt. Leg los, bitte.
Genau, ich habe mir überlegt, ich berichte das anhand von einem Beispiel. Und zwar als Beispiel habe ich Bondi Beach genommen. Sagt dir der Name etwas?
Nee.
Das ist einer der bekanntesten Strände in Australien, ist in der Nähe oder direkt bei Sydney. Und ist halt dadurch, dass es sehr, sehr bekannt ist und jetzt auch anerkannt als, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, muss ich mal nachgucken. Auf jeden Fall ist in Heritage irgendwas, auf jeden Fall kulturell anerkannt als Teil der australischen Kulturgeschichte. So, jetzt kriege ich es langsam auf die Kette. Und wollen wir mal loslegen. Vor 1788 gehörte das Gebiet der heutigen Bondi Beach den Aboriginal Gruppen der Eora Nation, insbesondere der Bidigal People oder so ähnlich. Also das ist komplett schwieriges Wort. Ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber auf jeden Fall den Aboriginal People. Und über viele tausend Jahre lebten die Menschen dort in enger Verbindung mit Küste. Die Küste war eine zentrale Nahrungsquelle. Es wurde gefischt im Meer. Dann haben sie Muscheln und Schalentiere gesammelt oder auch kleine Tiere gejagt. Und diese Gruppen, die lebten saisonal und bewegten sich zwischen verschiedenen Gebieten. Und Land war dabei kein Besitz wie im europäischen Sinn. Und es war ein Teil des spirituellen und sozialen Systems. Und Bondi hatte besondere Bedeutung, weil es die Küste Süßwasser, Fisch und geschützte Buchten bot. Zusätzlich fand man Felsenzeichnungen, kulturelle Orte, dass die Gegend auch religiöse Bedeutung hatte. Und der Name Bondi stammt vermutlich von dem Wort Budi. Und das bedeutet entweder Wasser, das über die Felsen bricht, oder Lärm der Brandung. Daher die Bezeichnung. Aber 1788 veränderte sich alles durch die Ankunft der britischen Siedler bzw. der britischen First Fleet. Das waren ja die ersten Gefangenen, die in Sydney abgeladen wurden sozusagen. Und damit begann eigentlich die grundlegende Veränderung der Region, denn die britische Krone betrachtete Australien als Terra Nullis, also als Niemandsland, obwohl dort seit Jahrtausenden Menschen gelebt haben. Das hatte konkrete Folgen, und zwar es wurden keine Verträge mit Aboriginal-Gruppen geschlossen, ihre Eigentumsrechte wurden nicht anerkannt, Land konnte sofort an Siedler vergeben werden. Und was noch dazu kam, dass kurz nach der Ankunft sich die Pocken ausgebreitet haben. Und das war auch so ähnlich bei den, glaube ich, in Amerika, ne, in Nordamerika, dass eben halt durch die Krankheiten der Europäer, die Menschen, die hatten kein Immunsystem und konnten ja, ne, die Bevölkerung war nicht immun dagegen und da sind sie ziemlich schnell krank geworden. Mhm. Und also auch hier waren die Auswirkungen massiv, denn die Aboriginal People hatten keine Immunität gegen europäische Krankheiten, ne, und aber auch keine Erfahrung mit medizinischer Erfahrung mit diesen Infektionen. Also die wussten einfach nicht, was sie machen, sondern waren komplett ausgeliefert. Und die Historiker gehen davon aus, dass in manchen Gebieten rund um Sydney bis zur Hälfte oder mehr der Bevölkerung starb.
Unglaublich.
Und das hatte tiefgreifende Folgen, weil soziale Strukturen brachen zusammen, Wissensträger und Älteste starben, Jagd- und Familiennetzwerke zerfielen und auch der Widerstand gegen die Kolonisierung wurde geschwächt, ne, logischerweise. Und dadurch konnten die Briten ja schneller expandieren. Und das war halt zugunsten von der britischen Krone. Und es gab Ende der 1790er Jahre über längere Zeit einen Widerstand, Kämpfer, einen Krieger. Oh, ist wieder so ein Name, der hieß Permuluwui. Oder so ähnlich. Oh Gott, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie man es aussprechen könnte. Oder bitte, hör auf zu lachen.
Tue ich nicht.
Auf jeden Fall organisierte er den bekanntesten Widerstand gegen die Briten, aber nachdem er gestorben oder getötet wurde, dann wurde der Widerstand immer schwächer. Es gab keinen Nachfolger von ihm sozusagen. Und die Briten konnten das Land leichter kontrollieren. Und viele Überlebende der Aborigine People wurden an den Rand der Kolonie gedrängt. Sie wurden wirtschaftlich abhängig gemacht und später in Missionen oder Reservate verdrängt. Ne? Aber das ist halt die Geschichte, die man auch kennt. Und um 1800, ja, definitiv.
Ja. Ich meine, ja, du lebst ganz da haben so in dem Land, du hast deine Träume, deine Bräuche und da kommt einer und jetzt guckst du, machst du, wie ich das möchte.
Ja, ich glaube, die Europäer haben sich da nicht mit rumbekleckert.
Nein.
Muss man sagen.
Ach Gott.
Und 1809 gab es die erste Landvergabe in Bondi und zwar der William Roberts erhielt offiziell das Land. Und die koloniale Regierung verfolgte damit verschiedene Ziele. Und zwar einmal sollte die Infrastruktur ausgebaut werden, die Landwirtschaft sollte gefördert werden. Und dann wollte man natürlich auch die europäische Besiedlung festigen. Und die Landvergabe hatte große Bedeutung, denn es wurde damit privates koloniales Eigentum und wirtschaftlich nutzbar gemacht und wurde damit auch Teil des britischen Rechtssystems.
Ja.
Und damit verstand die Nutzung der Aboriginal People eigentlich fast komplett, ne? Und um 1850, also in den Zeit 1850er, 1880er Jahre, wurde Bondi zum Freizeitort und wurde zu einem Freizeitgebiet ausgebaut. Und eine wichtige Rolle spielte dabei Francis O'Brien, der große Teile Bondis als öffentliches Freizeitgebiet entwickelte. Und gleichzeitig ist Sydney als Stadt sehr stark gewachsen und die Bevölkerung nahm zu, der Wohlstand stieg und eine neue Freizeitkultur entstand. Denn die Menschen suchten frische Luft, Abkühlung und Erholung außerhalb der Innenstadt. Und der Vorteil ist ja, dass Sydney ja nicht weit, ne, also nicht weit vom Meer entfernt ist. Und Bondi war dafür ideal, denn es gab eine offene Küste, eine starke Brandung und wie gesagt die relative Nähe zu der Stadt. Der große Durchbruch kam 1884, als die Straßenbahn nach Bondi, von Sydney nach Bondi gebaut wurde. Das war wirklich ein großer Wendepunkt und damit, davor war Bondi schwer erreichbar und eher was für Wohlhabende und Abenteuerlustige und mit der Straßenbahn hat sich das geändert, in denen plötzlich konnten Arbeiterfamilien und Tagesausflügler günstig an den Strand fahren und damit entstand eine frühe Form des Massentourismus.
Tja, kann man auch so nennen, ne?
Genau, und Bondi wurde zum lokalen Strand, zu einem städtischen Ausflugsziel für große Menschenmengen, also mit großen Menschenmengen meine ich wirklich große Menschenmengen. Ich habe mir da ein paar Fotos rausgegraben aus der Zeit. Also was man kennt, heutzutage irgendwie einer liegt neben dem nächsten und der Strand ist voll. Das war auch damals so. Vielleicht lagen die erstmal nicht am Strand rum, aber es waren wirklich viele, viele Tausende von Menschen, die
ich muss später auch ja gucken, die Bilder. Das interessiert mich wirklich.
Mhm. Ne? Und das führte auch zu einem Immobilienboom. Neue Wohnhäuser entstanden, Geschäfte, Hotels, Restaurants kamen hinzu. Und gleichzeitig entwickelt sich auch eine Strandkultur und Surfclubs entstanden, Strandveranstaltungen wurden populär, Badegemeinschaften bilden sich und so weiter. Und Bondi wurde dadurch zunehmend Teil der Identität Sydneys. Erst einmal und dann später auch Australiens. Und jetzt wollen wir uns mal die Badekultur angucken. Und zwar in den früheren 20. Jahrhundert entwickelte sich Bondi zunehmend zu einem Symbol von moderner Freizeit, aber gleichzeitig änderte sich die Badekultur insgesamt sehr langsam und über viele Konflikte hinweg. Und wenn man überlegt, wenn man das vergleicht mit der europäischen oder bei uns mit der Badekultur, ne, es gab ja die Zeit um 1900 oder davor, nur die Frauen in langen Kleidern, die zum Strand spazieren gegangen sind, da gab es ja diese Kurorte und dann, es gab so ein ohne großes Auf und Ab, irgendwie eine Entwicklung, dann kam irgendwie, haben sich die Klamotten geändert, aber nur dann im Osten gab es ja FKK-Strände, im Westen eher weniger, aber ansonsten gab es ja keine großen.
Nee, das ist irgendwie so eins in das andere übergegangen, ne?
Genau, aber daraus war ein bisschen anders. Und zwar in dem viktorianischen Zeitalter galt öffentliches Baden lange als unmoralisch. Es gab die sogenannten Bathing Machines. Und dann habe ich nachgeguckt, diese Bathing Machine, was ist eine, ne, also übersetzt Bademaschine, was ist denn das? Ne? Dann habe ich das mal recherchiert. Und zwar, das gab es auch in Deutschland und ich habe auch sowas gesehen. Ich weiß, ob du es auch gesehen hast, ich war mal in Boltenhagen an der Ostsee. Und dann gibt
Wagen?
Vor dem Kurhaus.
Ja, ich weiß jetzt.
Ja, ich glaube, mittlerweile hinter dem Kurhaus steht ein Badewagen oder Badekarren. Mhm. Und man muss sich vorstellen, das war wie so eine eine Kabine zu, also eine Umkleidekabine auf Rädern, die dort konnte eine Dame in ihren Klamotten, ihren langen Klamotten einsteigen, sich umziehen, wurde durch ein Pferd ins Wasser gezogen, dann kam dieser Karren zum Stehen, die Dame konnte aussteigen und es gab noch sowas wie so ein, wie so eine, wie so ein Dach zum Runterfahren, wie man das von zum Beispiel bei hier, Kinderwagen bei Babys gibt es sowas, dieses Dach, was man so aufstellen kann und runterfahren kann.
Ja.
So eine Vorrichtung gab es, also wenn die Dame ausstieg aus diesem Karren, konnte man wie so eine Verdeckung bis fast zum Wasser machen, dass sie ungesehen aus dem Karren in ihren Badeklamotten aussteigen konnte, ins Wasser steigen konnte und dann konnte sie ja im Endeffekt im Wasser stehen.
Da gab es ja noch schwarz-weiße Fotos dazu, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Ne?
Genau. Und das waren diese Bathing Machines, gab es ja auch in England und die kamen ja auch nach Australien tatsächlich. Und in Australien wurde dieses Konzept etwa Mitte der 1880er Jahre übernommen. Und dazu habe ich einen sehr interessanten Artikel gefunden. Und zwar aus der Australian Town and Country Journal von Sydney vom 11. April 1885.
Wo hast du überall gegraben, Go?
Ja, ich habe tief gegraben.
Aber so fängt's an, ne?
So fängt's an. Ich kenne das. Und dann hört man nicht mehr auf. Mhm. Also ich musste mich echt zusammenreißen. Mhm. Aber ich fand diesen Artikel sehr interessant. Ich habe ihn übersetzen lassen. Auch im Stile der damaligen Sprache. Also ne, hört sich ein bisschen hölzern an, aber ich möchte diesen Artikel mal vorlesen.
Ja.
Und zwar ein australischer Badeapparat. Wir bringen diese Woche Wir bringen diese Woche eine Abbildung dessen, was nach allem Anscheine eine höchst erwünschte Verbesserung der seeseitigen Badeeinrichtung zu sein verspricht, damit dieselben für unsere Küsten dientbar gemacht werden mögen. Die Gegenwart von Haien und anderen unwillkommenen Besuchern macht das Baden im Meere selbst für geübte Schwimmer zu einer unerquickligen und wenig behaglichen Sache. Für Damen und Kinder sind die Gefahren allzu groß. Und
das wäre nicht.
die können gefressen werden. Und das Seebaden ist im Weitem nicht so allgemein, wie es an unseren herrlichen Küsten wohl der Fall sein sollte. Die hier abgebildete Vorrichtung, die beschreibe ich gleich, dürfte indes berufen sein, den ganzen Stand der Dinge zu verändern. Der Erfinder ist Herr Greenfield, welcher bei der Wagenfabrik von Weil und Söhnen zu Sydney anzutreffen ist. Die Verbesserung ist patentiert und besteht in einem tragbaren Schutze, welcher an einer Badevorrichtung angebracht ist. Derselbe lässt sich, wie in der Skizze dargestellt, herablassen, sobald die Maschine in hinreichend tiefes Wasser gebracht worden ist. Sodann können die Badenden einen mit Gitterwerk versehenen Raum betreten, in welchem sie vor anderen Dingen sicher sind.
Wie ein Käfig, oder?
Ja, da bist du aber nicht angeknabbert. Durch eine sinnreiche Anordnung wird das Gitter beim Herausziehen der Vorrichtung aus dem Wasser mittels des Zugtieres, welches an der Deichsel zieht, wieder emporgehoben. Und zwar, also ich versuche dieses Bild zu beschreiben, das war wirklich wie so dieser Badekarren. Und dann war wie so ein Käfig, der war oben dran und dann konnte runtergelassen werden. Und dann bist du ins Wasser gegangen und bist ja umgeben gewesen von diesem Käfig und da konntest du ein bisschen planschen.
Super.
Aber schön, ne? Dass man so.
Also man Erfindung, so Entfindung auf jeden Fall, ne? Anscheinend wurde auch genutzt. Es war bestimmt heiß, dann sei heiße Saison, dann lieber im Käfig wie am Strand. In der Sonne.
Aber du hast ja wie so ein Käfig drumherum halt.
Ja, ne? Aber trotzdem.
Ja.
Na.
Aber auf jeden Fall hat dieses Badeapparat hat es bis in die Zeitung geschafft, ne? Genau. Aber in Australien wurde das Baden zusätzlich streng reguliert und tagsüber Baden war zwischen 1838 und 1902 verboten. Also fast 64 Jahre lang hinweg. Das heißt, du durftest eigentlich nur nachts baden.
Warum?
Weil du deinen Körper gezeigt hättest.
Ach so.
Ist ja obszön.
Ach ja, so weit hab ich jetzt nicht gedacht.
Ja, ja. So, jetzt gehe ich halt weiter und dann begann der Wandel um 1900. Und zwar um 1900 kamen mehrere Entwicklungen, liefen parallel. Und zwar zum einen gab es Menschen, die das Verbot bewusst brachen, also dieses Tagsüber-Baden-Verbot. Ein wichtiger Name ist William Goucher oder Goucher, ein Zeitungsreporter aus Manly. 1902 badete er öffentlich vor der Obrigkeit, obwohl es verboten war.
Oh.
Ja, Revoluzzer. Danach nutzte er seine Zeitung und auch Gerichtsverfahren, um für das Baden zu argumentieren. Seine zentrale Aussage war, dass Baden gesund und nicht sündig sei. Er prägte auch den Satz, Baden ist gesund, nicht sündig. Das beeinflusste die öffentliche Meinung deutlich. Parallel dazu trat George Freeman in Erscheinung. Er zeigte im Meer schwimmend, dass Baden mit knielanger Kleidung gesellschaftlich akzeptabel sein konnte. Das war ein wichtiger Zwischenschritt in Richtung der Legalisierung. Und dann gab es noch eine Lady, die Annette Kellerman, war eine australische Schwimmerin und Schauspielerin. Sie setzte sich vor allem ab den früheren 1900er Jahren, besonders zwischen 1905 und 1910, für praktische und sportliche Bekleidung für Frauen. Sie machte den modernen einteiligen Badeanzug bekannt und kämpfte dafür, dass Frauen freier schwimmen und Sport treiben konnten. Damit veränderte sie die Badekultur in Australien und auch international.
Hast du Bilder von ihr gesehen, zufälligerweise? Weil mich würde interessieren, der Badeanzug, ob der jetzt bis zu Knie ging, sowas in der, weißt du, wie ein Neoprenanzug, aber nicht so dick.
Ja. Dazu kann, zu den Badeklamotten kann ich dir auch noch was erzählen.
Ah, okay. Ja,
das, also das war ich, rein, ich sag nur, es war reines Vergnügen. Und
ja, aber gesagt, Badeanzug, dann denke ich, Badeanzüge, so wie wir jetzt haben. Aber das könnte nie sein. Das glaube ich nicht.
Mhm. Naja, also die Bademode war zu dieser Zeit sehr schwer und stark bedeckend. Also die Frauen badeten davor in dicken Wollenkleidern. Diese hatten lange Ärmel und lange Röcke. Teilweise wurden sogar Korsetts getragen. Ne, also viel Spaß. Und Männer trugen einteilige Wollanzüge, die den Oberkörper vollständig bedeckten. Das Problem, diese Kleidung saugte sich in Wasser voll, sie wurde extrem schwer. Und Historiker gehen davon aus, dass solche Badeanzüge mehrere Kilo wiegen konnten, wenn sie nass waren.
Mhm.
Und teilweise machten sie das Schwimmen gefährlich, beziehungsweise ein bisschen ersoffen.
Natürlich.
Ne, das hatte ich runtergezogen. Und ich meine, ich habe das mal gelesen, dass ganz am Anfang, als die Frauen mit ihren Kleidern halt baden gegangen sind, hat man noch, damit das Kleid sich nicht hebt im Wasser, hat man unten so an den Saum so Gewichte dran gemacht.
Super.
Ja, ja, viel Spaß beim Schwimmen.
Da darfst du aber nur am Ufer bleiben am besten. Ja, nicht weitergehen.
Die sind auch, die dann sind Schluss. Auch erstmal, die, also geschwommen bist du damit nicht.
Naja.
Ich meine, geh mal mit voller Bekleidung, spring mal hier ins Wasser. Auch mit heutiger Kleidung, die nicht aus Wolle ist. Und langes Kleidung dazu. Ja. Genau, und dann kam ja der Wandel nach und nach. Und zwar in den 1920er und frühen 1930er Jahren veränderte sich die Bademode deutlich. Das heißt, die Badeanzüge wurden kürzer, sie wurden ärmelloser und die Stoffe wurden enger und leichter. Die Beweglichkeit im Wasser verbesserte sich dadurch stark. Und gleichzeitig begann der Übergang vom reinen Baden zum Sonnenbaden sich zu entwickeln. Aber das führte regelmäßig zu gesellschaftlichen Konflikten und Behörden, Stadträte und Stadtaufsichten reagierten kritisch.
Na klar.
Unzucht, ne? Es gab Sorgen über die unanständige Kleidung, über sexuelle Provokation, über den Verlust öffentlicher Ordnung und darüber einen Einfluss aus Amerika oder Europa, der als problematisch gesehen wurde. Du kannst ja vorstellen, die ganzen Leute, die damals zu der viktorianischen Zeit irgendwie
ein
Empire verlassen haben.
Läufst du freizügig rum.
Es entwickelt sich auch weiter und dann musst du mit der Entwicklung musst du
ja. Ja, aber die empört waren, warum haben die geguckt? Da sollten sie sich umdrehen, nicht gucken. Oder nicht kommen. Ich meine nur.
Und dazu wurde dann 1935 eine Regulierung der Badekleidung erlassen.
Aha.
Und ich möchte jetzt vorlesen, worauf du achten musstest, wenn du ab 1935 an den Strand gehen wolltest.
Ja, bitte.
Und zwar folgendes. Badekleidung musste den Körper deutlich stärker bedecken als heute, klar. Männer und Frauen mussten den Oberkörper bedecken. Die Kleidung musste von den Achseln bis zur Taille geschlossen sein. Die Hose bzw. der Beinteil musste mindestens etwa 3 Zoll, also 7,5 cm lang sein. Der Badeanzug musste Schulterträger haben, damit nichts verrutschte. Und dann kam Folgendes. 1946 wurde der Bikini erfunden.
Direkt von so ein Übergang.
Nee, ja, der Bikini wurde in Frankreich.
Ah ja, gut.
Ich glaube, das war irgendwie ein Bauingenieur oder Autoingenieur. Frag mich nicht, wie der Typ auf den Bikini kam.
Ein Mann?
Ja. Ja, ja.
Da muss ich auch mal danach lesen. Jetzt hast du mir was erzählt.
1946. Aber ich war vor einigen Wochen, war ich in dem Museum der Badekultur in Zülpich in der Eifel. Kann ich auch sehr empfehlen. Und da gibt es ein Foto. Und zwar Bikinis gab es nicht erst seit 1946, sondern schon viel länger. Und zwar gibt es eine Abbildung von Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus aus einer Villa in Sizilien, wo Frauen Bikinis tragen. Ja, also es ist wirklich, also ich guck mal, ob ich das Foto finde, ist wirklich wie Bikinis und das heißt, das ist jetzt nicht komplett Neues,
ja,
aber
ja.
Nur so als Hintergrundgedanke. Naja, und einerseits entstand das Bild des sportlichen, sonnengebräunten Körpers und andererseits blieb der Körper stark reguliert und kontrolliert. Und dieses Spannungsfeld führte später direkt zu den Konflikten um den Bikini in den 1950er und 1960er Jahren. Und zwar gibt es den Bikini-Krieg von Bondi Beach oder überhaupt den Bikini-Krieg.
Oh.
Ja, ja, es geht heiß her. In den 1940er und frühen 1960er Jahren wurde der Bikini Australiens berühmten Bondi Beach fast wie eine Straftat gehandelt. Und Grundlage war die strenge Badeordnung aus dem Jahr 1935 vorgelesen habe.
Das kann ich mir vorstellen.
Und der eigentliche Skandal begann 1946, kurz nachdem der moderne Bikini in Frankreich vorgestellt worden war. Und eine Frau erschien an Bondi Beach im Bikini und laut Zeitungsbericht löste es beinahe einen Aufruhr aus.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen.
Mhm. Und es gibt einen Vorfall mit der Schauspielerin Jane Parker, wobei da gibt es verschiedene Überlieferungen. Auf jeden Fall ist sie auch im Bikini da aufgetreten und wurde von der Polizei abgeführt.
Oh.
Mhm. Ja. Und es gab einen bekannten Strandaufseher, der ist Audrey Ladlow. Und der war zum Beispiel für die Durchsetzung der damaligen Kleidervorschriften an Bondi Beach dafür die Überwachung zuständig und ist wirklich mit einem Maßband durch den Strand gelaufen und hat gemessen, ob deine Kleidung passte. Und wenn nicht, dann bist du abgeführt worden und hast eine Strafe bekommen.
Verrückt.
Und in den 1950er Jahren, ich meine 1950er Jahre.
Der hat aber einen Job. Mit Lineal laufen oder mit Maßband.
Und es wurden nicht nur, es wurden auch Männer und Frauen geprüft, nur, also nicht nur.
Ja, ja,
nicht
ja.
Und die Männer müssen ja auch nicht alle. Ihre Oberkörper halt
ja,
zeigen.
Ja, aber einmal, das ist ein Job, ne?
Aber wenn man überlegt, dass 1950er Jahre ist jetzt gar nicht so lange her.
Nein.
Ne? Wenn man
auch
jetzt
noch
überlegt, wie sehen wir 1950er Jahre, ist ja Bikini jetzt nicht gerade etwas, wo man denkt, mein Gott, verboten hat. Ne? Und also die Frauen wurden, vor allem Frauen wurden regelmäßig verwarnt oder angezeigt, wenn sie in Bikini badeten. Und besonders absurdes Detail war außerdem, dass die Rettungsschwimmer zeitweise als eine Art Modepolizei eingesetzt wurden. Und einer von ihnen beschrieb später, dass sie eigentlich Rettungskräfte seien und keine Kleiderkontrolleure.
Ja.
Und 1961 eskalierte die Situation endgültig, ne, in diesem Bikini War. Und innerhalb eines langen Wochenendes wurden über 50 Frauen vom Strand geschickt. Manche Berichte sprechen sogar von bis zu 75 Fällen. Und die Medien verstärken die Situation zusätzlich, denn sie haben Bikini-Models gezielt an den Strand geschickt, um anschließend über die Reaktion der Behörden zu berichten.
Ja, kann ich nachvollziehen. Oder?
Ja. Also abgefahren, ne? Ja. Und besonders kurios war ein Vorschlag eines Stadtratsmitglieds. Das finde ich, also ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll darüber. Und zwar, Frauen sollten ihre Bikinis von dem Gemeinderat vorführen, damit Politiker selbst entscheiden können, ob sie anständig seien.
Mhm.
Braucht man nicht kommentieren,
nein,
ne?
Wollte ich gerade sagen.
Kann man sich
no
seinen Teil
comments
dazu denken, ne?
Ja, natürlich.
Mhm, mhm. Aber noch im selben Jahr wurden die Regeln schließlich geändert und statt konkreter Zentimeterangaben hieß es nur noch, Badebekleidung müsste angemessen sein. Also solltest du zu Bondi Beach gehen, wenn wir in Sydney sind, dann bitte sei angemessen gekleidet.
Mhm.
Was auch immer das heißt.
Muss ich mein Bikini checken, was ich da alles habe oder nicht habe, ne? Das geht nicht, ne?
Und damit wurden sowohl der Bikini als auch knappe Mäderbadehosen wie Speedos gesellschaftlich akzeptiert.
Speedos?
Ey,
was sind Speedos?
Was die so heißen? Speedos?
Speedos, so die Badki, Taki so.
Die Badki. Ja, die.
Du weißt, was ich meine.
Ja, die so, die Badehosen von.
Die sind doch furchtbar.
Ja, aber die durften die dann tragen. Die wollten. Ich glaube, die tragen die auch oft da. Olla. Werden wir sehen. Wir werden hinfahren und wir werden dann, wenn wir vor Ort sind, können wir live
jetzt
berichten.
Jetzt bin ich gespannt. Wie aber ist. So, was kommt auf unsere Liste?
Ja.
Prüfen, das war nämlich nicht auf meine Liste.
Prüfen, ob die Männer Speedos tragen oder was.
Speedos, aber vor allem, Der Name? Ich weiß nicht.
Ja.
Uiuiui.
Genau. Was ich noch dazu sagen möchte, was auch jetzt, damit ist ja die Geschichte sozusagen abgeschlossen, gab ja die Bikinis waren okay, also die Bademode hat sich ja sozusagen reguliert, seitdem hat sich, denke ich mal, nicht ganz so viel verändert. Aber was ich noch interessant fand, dass überhaupt dieser Infrastruktur, Gesundheit und gesellschaftlicher Wandel, der stattgefunden hat. Also zum Beispiel ab 1819 entstanden die sogenannten Ocean Pools, und auf die werde ich noch später eingehen, weil das kannte ich gar nicht. Und diese hatten einen Boom in den 1920er, 1930er Jahren. Und weil man Möglichkeiten suchte nach haifreier Bademöglichkeit, besonders für Menschen ohne Schwimmkenntnisse. Und der gesellschaftliche Blick auf Baden veränderte sich. Im späten 19. Jahrhundert führte wissenschaftliche Aufklärung dazu, dass Baden zunehmend als gesundheitsfördernd verstanden wurde. Und dass man merkte, okay, jetzt wir können nicht alles verbieten und nur an die Moral denken und so weiter. Das hat irgendwie auch Vorteile, wenn Menschen draußen am Meer sind. Und es wurde durch Blutung, Vitamin D und Stressabbau verbunden. Damit verlor es zunehmend seinen moralischen Charakter. Und was ich mich gefragt habe, für uns ist das klar heutzutage mit dem Vitamin D. Und ich wusste nicht, wann das festgestellt wurde, die Auswirkung von Vitamin D. Da habe ich nochmal nachgeschaut. Und zwar in der Zeit zwischen 1910er und 20er Jahre erkannte man, dass Sonnenlicht die Bildung von Vitamin D in der Haut anregt und dass es gegen Rachitis hilft. Und du als Krankenschwester, kannst du mir sagen, was Rachitis ist? Weißt du, woran ich mich erinnern kann? Weißt du noch, als ich klein war, ne? Es gab ganz oft ältere Leute, die so ganz, ganz krasse O-Beine hatten. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, die Oma Hanna hatte das auch.
Ja, aber auch andere Männer wie Frauen, die so, da konnte man sehen, die so richtig, richtig krass. Und was ich gar nicht wusste.
Das war der Mangel, ne, an Vitamin D.
Ja.
Deswegen hat man dann Kindern später auch die von Anfang an, ne, das vermehrt.
Und dann verformten sich halt die Knochen dadurch. Und was ich irgendwann vor Ewigkeiten gelesen habe, das war vor allem ein großes Problem in den ganzen Industriestädten. Anfang des 20. Jahrhunderts, und waren vor allem Mädchen davon betroffen. Weißt du warum?
Nee, das wusste ich jetzt nicht.
Weil die Mädchen, ja, was machen Mädchen zu Hause? In dem Moment, wo sie was machen können, eigenständig, die helfen im Haushalt.
Ja, die gehen nicht nach draußen. Genau. Die Jungs meistens dann Fußball oder wie auch immer.
Richtig.
Und sonst haben die oft auch in Fabriken gearbeitet, diese dunklen Räumen und die Kinder, ne, so. Wo Armut auch war.
Ja.
Du hast auch, wenn man manchmal durch die Gassen geht, wie dunkel das ist.
Genau.
So alte.
Und der Smog noch, ne? Ja. Hier Ruhrgebiet.
Ja, ja.
Ne, das war, du hattest ja irgendwie keinen klaren Himmel und Sonnenstrahlen.
Nix. Haben sie auch gehockt, auch in den kleinen Fensterchen am Zimmer.
Deswegen war das ein großes Problem. Und wie gesagt, Mädchen viel mehr als Jungs, weil Jungs auch mal zwischendurch draußen waren, Tageslicht abbekommen haben, und die Mädchen fast gar nicht, wenn du mit deinen 1000 Geschwistern deiner Mutter helfen musstest, ab 5, 6, 7 Jahren bist du ja nicht viel draußen gewesen, vielleicht zum Wäsche aufhängen oder so. Genau, also diese Krankheit, das Rachitis. Und der entscheidende Durchbruch kam 1922/23, als Vitamin D als eigener Stoff identifiziert und seine Rolle für Knochen und Gesundheit klarer verstanden wurde. Und auch das Klima spielte eine Rolle. Noch mal überlegt, irgendwie, die Leute kamen aus dem britischen Empire. In England hast du nicht gerade den heißesten Sommer, muss man ehrlich sein.
Eher verregnet, sagt man mal, ne? Ganz viel Regen.
Genau, eher kühl. Und in Australien hast du sehr heiße Sommer, und da Baden wurde praktisch notwendig zur Abkühlung, und das verstärkte diesen Wandel noch zusätzlich. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, und das hast du ja auch genannt, als ich dich vorhin gefragt habe, war die Entstehung der Rettungsschwimmerkultur. Und darauf möchte ich auch eingehen, dass aus diesen Entwicklungen hat sich ja diese Rettungsschwimmerbewegung entwickelt, weil plötzlich waren sehr viele Menschen, die gebadet haben, und es entstand ein neues Risiko, und zwar Menschen mussten von der Brandung gerettet werden. Und die Rettungsschwimmerkultur in Australien ist eng mit der nationalen Identität verbunden. Und kaum ein Ort symbolisiert das stärker als Bondi Beach. Und dort entstand Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur die organisierte Surfrettung, sondern auch eine spezifische australische Verständnis vom Strand, Gemeinschaft und Freiwilligenarbeit, die das Land bis heute prägt. Und Und es war halt so, dass die mit den vielen Badegästen stiegen auch die Unfallzahlen. Und ich habe überlegt, ja gut, aber wie hat es gab ja auch in Europa irgendwie Badegäste, es wurden auch immer mehr. Aber was es da dort gibt und nicht zu unterschätzen ist, ist die Strömung dieser, die sogenannten Rips.
Mhm.
Ne, es gibt diese Rip Curls und zwar, die sind so gefährlich, dass du aufs offene Meer getragen werden kannst.
Oh, okay.
Es gibt so bestimmte am Strand, mhm. Du musst ja auch darauf achten, wenn du da am Strand bist, gibt es ja so bestimmte Flaggen, das sind bestimmte Bereiche, wo du nicht ins Wasser gehen darfst. Wenn du da anfängst zu schwimmen, dann bist du sowas von schnell am offenen Meer und du musst wissen, wie du zurückkommst, weil wenn du dagegen versuchst, zum Strand zu kommen, hast du keine Chance. Du musst seitlich schwimmen und aus dieser Strömung rauskommen, um dann zurückzuschwimmen. Und das war sehr, sehr groß.
Oh, bin ich froh, dass ich kein Wasser mag und nicht ins Wasser gehe. Würde ich das Problem nicht haben. Oh, gruselig.
Ja, aber für dich hätten wir auch eine Lösung. Ich sage nur Ocean Pool, aber darauf komme ich
noch. Oh, gut.
Aber als Reaktion darauf entstand 1907 der Bondi Surf Brothers Life Saving Club und der heute offiziell anerkannt ist als erster Surf Life Saving Club der Welt.
Oh.
Und die Gründung war historisch bedeutsam, denn hier wurden erstmals organisierte Strandpatrouillen eingerichtet, standardisierte Rettungstechniken entstanden, freiwillige Rettungskräfte haben regelmäßig trainiert und die Rettungsausrüstung wurde systematisch entwickelt und verbessert. Und besonders wichtig war die Entwicklung von sogenannten Life-Saving Reel, also einer Rettungsleine auf einer Spule, mit der Retter Menschen aus der Brandung ziehen konnten. Diese Technik wurde im Bondi früh getestet und eingesetzt. Und was dazu dann kam, dass der Rettungsschwimmer als australisches Idealbild. Ich meine, die sehen auch nicht schlecht aus, ne?
So, werden wir sehen. Also auf den Bildern schon. Wenn man so Bilder betrachtet oder so Filme sieht, also Kurzfilme, YouTube, dann wie auch immer.
Mhm.
Männer wie Frauen, ne?
Ja, ja.
Frauen wie Männer, ja auch immer.
Und in den folgenden Jahrzehnten wurden die Surf-Lifesaver zu einer nationalen Ikone Australiens, ähnlich wie der Cowboy in den USA. Und sie verkörperten nämlich körperliche Fitness, Mut, Kameradschaft, Freiwilligendienst, Gleichheit und die
passt.
Verbundenheit mit dem Meer. Und die Historiker beschreiben die Strände Australiens als einen demokratischen Raum, in dem soziale Unterschiede wenig wichtig waren. Bondi galt dabei als Playground of the Pacific.
Super.
Ne? Fand ich auch sehr, sehr, sehr interessant. Ne? Und ja, damit bin ich wenn die Rettungsschwimmer erstmal am Ende, es hat eine Zeit gedauert, bis die Frauen auch dazu konnten und da mitmachen konnten. Mittlerweile ist es der Fall, aber das war ja auch, jetzt habe ich mir leider die Jahreszahl nicht notiert.
Aber hat bestimmt ein bisschen länger gedauert, ne? So bis die Frauen auch Rettungsschwimmer waren.
Auf jeden Fall sind sie jetzt drin, das ist schon mal gut, ne? Und was ich mich dann noch gefragt habe, jetzt haben wir halt die Badekultur, die Klamotten haben wir durchgearbeitet. Die Rettungsschwimmer, wo die herkommen, warum die so stark mit der australischen Identität verankert sind. Und jetzt habe ich mich noch eine Sache gefragt. Es gibt ja noch das Surfen in Australien. Und ich habe mich gefragt, wie hat sich das entwickelt? Und zwar, die Geschichte des Surfens in Australien ist streng mit Polynesien, Hawaii und dem kolonialen Pazifikraum verbunden. Hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht.
Und die moderne Surfkultur kam Anfang des 20. Jahrhunderts über Hawaii nach Australien.
Spät, ne?
Mhm.
Ich hätte gedacht, dass das viel früher schon da irgendwie war, mit eingebunden.
Hätte ich auch gedacht. Und ich dachte, dass es vielleicht den Ursprung auch bei den Aboriginal People hat. Hat es aber tatsächlich nicht. Also die Aboriginal Australians betrieben zwar seit Jahrtausenden Wasser- und Meeresaktivitäten, aber es gibt keine eindeutige historische Belege für eine entwickelte Surfbrettkultur wie in Polynesien.
Ja, sonst hätte man das auch vielleicht in den Bildern gesehen, weil die haben ganz viel Bildmalerei betrieben, was auch das Leben anging und so weiter und so fort, ne? Denke ich.
Genau. Und das heutige Wellenreiten mit Boards wurde in Australien vor allem durch hawaiianische Surfer populär gemacht. Und das klassische Wellenreiten, also Surfriding, entstand in Polynesien, insbesondere auf Hawaii.
Mhm.
Dort war Surfen bereits Jahrhunderte vor der europäischen Kolonisierung. Ich habe das mit dem Wort heute. Ne?
So wie ich mit meinem anderen Wort weiß.
Mit deinem anderen Wort. Tief in der Gesellschaft verankert. Und der britische Entdecker James Cook dokumentierte 1778 erstmals hawaiianische Surfer während einer seiner Pazifikreisen. Und sein Begleiter beschrieb Menschen, die auf Holzbrettern Wellen ritten. Das gilt als erste europäische Beschreibung des Surfens. Tatsächlich. Und 1915 kommt Surfen nach Australien. Und zwar die zentrale Figur war der hawaiianische Schwimmer und Surfer Duke. Oh Jesus, jetzt kommt wieder so ein Nachname. Kahana Moku. Oder Kehene Moku.
Kehene Matata.
Und er war mehrfacher Olympiasieger im Schwimmen und später weltberühmter Botschafter des Surfens. Während einer Australienreise führte er am Freshwater Beach in Sydney, also unweit von Sydney entfernt, öffentlich das Wellenreiten vor. Dieses Ereignis gilt als Geburtsmoment des modernen Surfens in Australien, 1915. Also der kam im Dezember 1914 nach Australien und im Januar baute er aus lokalem Holz ein Surfboard und zeigte spektakuläre Surfmanöver. Und Zeitungen berichteten begeistert darüber. Heute erinnert dort eine Statue an ihn. Freshwater Beach gilt deshalb als Geburtsort des australischen Surfens. Also wären wir Surferinnen, wäre es eine Pflicht, dahin zu fahren.
Uns zu surfen.
Aber ich glaube, du
kannst da Stunden nehmen. Ich werde dich fotografieren. Dokumentieren. Mich kriegt keiner ins Wasser. Ich mag kein Wasser.
Ja, ich glaube, dass du mal Surferin wirst, das wird nie passieren.
Aber ich kann dich unterstützen. In dieser Hinsicht.
Ja, und dann habe ich mir, wie gesagt, ich komme nochmal zurück auf die Frage, ob Aboriginal Australians gesurft haben oder nicht. Also die lebten seit mindestens 60.000 Jahren wohl an der Küste und sie hatten ausgeprägte Fischerei und Meereskulturen, nutzten Kanus und andere Wasserwerkzeuge. Sie kannten Körper- und Wellenspiele und hatten auch Schwimm- und Tauchtraditionen. Und ethnografische Berichte beschreiben außerdem, dass einige Gruppen auf Holzstücken, Baumrinde oder Kanus in Wellen ritten. Also das ist so ähnlich wie Bodysurfing oder Bellyboarding. Das ist so kleinere Bretter, da legst du dich mit dem Bauch drauf halt. Ne? Das können wir auch ausprobieren.
Du.
Wir brauchen erstmal diesen Karren mit dem Käfig. Aber es gibt keine eindeutigen historischen oder archäologischen Belege dafür, dass Aboriginal Australians eine organisierte Surfbrettkultur wie in Polynesien entwickelt hatten. Genau. Und warum wurde es in Australien so groß, das Surfen? Und zwar in Australien gab es ideale Bedingungen für die Entwicklung des Surfens. Denn es gab lange Pazifikküste, konstante Wellen, warmes Klima, starke Strandkultur und viele dieser Surf-Life-Saving-Clubs, also die Rettungsclubs, die Rettungsschwimmer. Und in den 1920er, 1930er Jahren entwickelt sich das Surfen zunächst innerhalb der Rettungsschwimmer-Szene. Und bei vielen Surfern gleichzeitig Lifesaver. Und nach dem Zweiten Weltkrieg explodierte die Surfkultur, denn neue Fiberglasboards kamen auf den Markt und der amerikanische Einfluss aus Kalifornien wurde stark. Es entstand Surfmusik, es gab neue Jugendkultur, die sich entwickelt hatte und dann kamen später noch Filme, wie zum Beispiel der Film The Endless Summer und machten das Surfen weltbekannt und populär. Und Australien wurde dann schließlich neben Hawaii und Kalifornien zu einem globalen Zentrum des Surfens. Und jetzt habe ich ein paar interessante Fakten zum Thema Surfen zusammengekratzt. Das erste Foto eines Surfers mit Board stammt aus dem Jahr 1890.
Oh.
Und der Duke Kahanamoku, also der 1915 in Australien das Surfen zeigte, war eigentlich Olympiaschwimmer. Er gewann mehrfach Gold für die USA und nutzte seine Reisen, um Surfen weltweit bekannt zu machen. Deshalb wird er oft als Father of Modern Surfing bezeichnet. Surfen ist seit 2016 eine olympische Disziplin.
Wusste ich nicht.
Fand ich aber relativ spät, muss ich sagen.
Spät, aber das habe ich nicht mitgekriegt irgendwie. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Aber spät ist es tatsächlich, dafür, dass er so lange bekannt ist.
Eben. Und die ersten australischen Surfbretter waren sehr groß. Sie bestanden aus massivem Holz und waren oft über 4 Meter lang. Sie waren extrem schwer im Vergleich zu modernen Boards. Mhm. Stell dir das mal vor, du gehst zum Baumarkt und nimmst eine 4 Meter Tischplatte auf den Buckel. Weißt du, wie schwer das sein musste?
Aber vielleicht waren die ganz dünn.
Ja, trotzdem.
Ja, trotzdem, aber 4 Meter lang.
Ja, das nächste Mal beim Baumarkt.
Ja,
so ein Brett auf dem Buckel, dann wirst du sehen.
Wirklich, ne?
Ist ja kein Wunder, dass sie gut gebaut waren, wenn du sowas mitschleppst.
Mhm.
Und ich habe mal so ein Bild gesehen, das war, die waren wirklich riesig. Ich meine, zweimal, mehr als zweimal ein Mensch, ne? So ein Surfbrett. Genau. Und ich habe dir ja vorhin, habe ich von den Ocean Pools gesprochen und da sie einmal erwähnt. Ne? Und dann wollte ich mal erzählen, was es ist. Und zwar ist es direkt am Meer, wird wie so eine dünne Betonwand reingesetzt und du schwimmst im Meereswasser, bist aber vom Meer getrennt.
Mhm.
Und die sind, das ist tatsächlich eine sehr alte Badekultur. Und die, der allererste oder der früheste bekannte Bau davon ist die Boogie Hole in Newcastle von 1819. Und der wurde für den Kolonialkommandanten, boah, ich krieg die Krise, Kolonialkommandanten, James Morissette von Straflingen aus dem Felsen gehauen. Praktisch, ne? Hast du Lust zu baden, willst nicht angeknabbert werden, nimmst deine Sträflinge, zack, kriegst du dein, dein Pool gebaut. Und die eigentliche Blüte erlebten die Ocean Pools später, vor allem im späten 19. Jahrhundert, sowie in den 1920er und 30er Jahren, weil in dieser Zeit wurden viele Becken als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Kommunalprojekte gebaut. Und der Ursprung davon liegt sowohl im praktischen, aber auch als im sozialen Schwimmen. Ocean Pools boten geschützte Orte im Meer oder am Felsrand. Dort konnte man sicher baden und trainieren, geschützt von Brandung, Strömung, teilweise auch Haien. Und viele Becken wurden von Gemeinden oder den Surf Life Saving Clubs gebaut und mit staatlicher Unterstützung finanziert. Und oft geschah das im Kontext in der Weltwirtschaftskrise oder in der Wirtschaftskrise als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wie erwähnt. Und gleichzeitig veränderte sich auch die Gesellschaft, denn mehr Menschen wollten schwimmen lernen und der organisierte Schwimmsport wuchs und Ocean Pools boten eine kontrollierbare Alternative zum offenen Meer.
Weißt du was? Als wir letztes Jahr auf Madeira waren mit unserer Freundin, du hast, wenn du da am Strand entlang fährst, du hast auch die Straßen da auf der Insel. Und die haben auch immer, wenn du hast zum Beispiel Hotels da irgendwo, die haben Hotels Pool, wie auch immer, dann gehst du auf die andere Straßenseite runter und die haben aus Steinen auch sowas Ähnliches gebaut. Also richtig Meer, du bist abgegrenzt, hast du aber diese Meereswasser, du hast auch Strand, aber das sind so riesengroße Steine, also das ist nicht so diese Betonwand, das wäre furchtbar, denke ich, aber mit den Steinen ist schon was anderes. Du hast die Fläche, wo man baden konnte, da war auch nicht so ganz tief und dann konnten die Kinder auch ganz gut baden und auch konntest du wunderbar schwimmen, weil das jetzt nicht so klein war, aber das ist so ähnlich wie da diese Badepool aus, also Beton, ne?
Genau. Ja, und die erfüllten mehrere Bedürfnisse halt, ne? Sie machen Schwimmen familienfreundlicher, alltagstauglicher, ohne dass du einen Bezug zum Meer verloren hast. Und die waren viel günstiger als Hallenbäder zum Beispiel und passten perfekt zu den Küstenorten. Und besonders in New South Wales, das ist ja die Gegend um Sydney und sozusagen unterhalb von Sydney, wurden zu einem prägenden Teil der Küstenkultur. Deshalb sind sie bis heute noch besonders zahlreich. Also da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele. Und aktuell gibt es die Renaissance von den Ocean Pools. Und zwar gibt es neue Bauprojekte und Restaurierungen. Und sehr es gut. wächst das Interesse an diesen Anlagen. Sie sind besonders attraktiv für ältere Menschen, Familien und Menschen ohne Surferfahrung.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, zumal das Wetter passt da. Das ist nicht so, wo du sagst, okay, ich habe nur 2 Monate da, wo die Leute an den Strand kommen, wie auch immer.
Bei uns.
Bei uns. Ja, natürlich, klar, wenn du am Strand sitzt und kannst du dann weiter gucken aufs Meer, ist schön. Aber ich habe das ja auch, wo wir da mal so einen Bar gesessen haben, einfach, wo wir dann von unserer Wanderung kamen. Und das war jetzt nicht unangenehm. Das war trotzdem, du sitzt da, die sind nicht so hoch wie eine Mauer, aber doch, du siehst, die Leute fühlen sich da wohl und diese Sicherheit hast du ja auch.
Ne? Ja, das wäre was für dich.
Ja, doch.
Genau.
Ja.
Ja, und es kommen noch Argumente wie Klimaanpassung, geringe Betriebskosten und der Wunsch nach natürlichem Schwimmen in einer urbanisierten Küstenlandschaft. Ne?
Ja.
Weil wenn man überlegt, wir hatten das ja damals, als wir über die Klimazonen gesprochen haben, die meisten Menschen leben ja an der Küste. Weil, ne, ist ja nicht so verteilt.
Ja, in den Land hast du nicht viel, ja, klar.
Genau, und was ich noch rausgefunden habe, es gibt also für die Menschen, für die es interessant ist, sich diese Ocean Pools mal anzugucken, wie die aussehen. Es gibt eine Frau, die heißt Nicole Larkin und die hat die Webseite www.nicolelarkin.com. Und dort gibt es eine interaktive Karte mit 60 existierenden Ocean Pools.
Oh, das würde ich mir anschauen. Da, jetzt hast du mein Interesse auch noch geweckt.
Du kannst nach, nach Namen, nach Gebiet, kannst du gucken und da kannst du wirklich auch, und da sind wirklich wunderschöne Fotos, die sie macht. Das ist, glaube ich, Architekturfotografin, die sie gemacht hat. Und die sehen auch teilweise wirklich toll aus.
Kommt auf meine Liste, jetzt Australien-Liste, zum so auch gucken oder so, wer weiß, ne?
Ja, und es gibt welche, die sind auch unweit von Bondi Beach tatsächlich. Denn ich habe ein bisschen rausgeschrieben, wenn man jetzt für Touris, wie wir dann, oder für andere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch nach Australien oder in die Gegend wollen, da gibt es auch einige Orte, die jetzt mit unserer heutigen Geschichte zu tun haben, die man sich angucken kann. Das ist zum Beispiel einmal das Bondi Beach, wo man sich den Bondi Pavillon angucken kann. Das ist ja... Da geht es um die Strandkultur zwischen 1850er und 1950er Jahre. Und der Bau ist, glaube ich, von 1929 und heute ist er wirklich ganz gut ausgebaut und restauriert und saniert. Und dieser Pavillon war als multifunktionaler Ort konzipiert mit Umkleiden, Shops, Lockers und hier Ballsaal soll es auch da geben oder gegeben haben.
Mhm.
Und ist damit ein perfektes Beispiel für moderne bürgerliche Strandarchitektur. Und da drin ist ja auch der Bondi Surf Bathers Life Saving Club, also der erste Rettungsschwimmerclub. Gehört auch dazu und circa 30 Kilometer von Sydney entfernt. Für alle Surf-begeisterten Menschen ist ja dieses Freshwater Beach, wo der Duke Kahanamoku, Kahanamoku 1915 die öffentliche Surfvorführung gab. Und was dann kann man sich noch, was um diese Bäder und Ocean Pools angeht, gibt es wirklich in direkter Nähe einmal dieses Bondi Icebergs, heißt das. Das ist ein Badpool-Komplex am Bondi Beach. Und dann gibt es das Bronte Baths. Das ist circa 4 Kilometer von Bondi Beach entfernt. Das ist so ein Ocean Pool. Da kannst du eigentlich zu Fuß hingehen. 4 Kilometer ist ja eine Stunde gehen.
Ja, so für uns gehört, da ist ja nichts.
Und dann gibt es noch ein bisschen weiter das Wiley's Baths. Ich hoffe, ich habe das auch mal richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Aber das ist auch eine Verbindung von Naturbad, Baukultur und lokaler Freizeitgeschichte. Und die sehen auch richtig schön aus. Und dann kann man auch hingehen und sich so einen Ocean Pool angucken. Genau. Liebe ich bin jetzt am Ende mit meinem kurzen Vortrag. Ich hoffe, ich habe dich und die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mit den Infos erschlagen. Hast du Fragen?
Nein. Ich habe keine Fragen. Ich gucke schon gleich meine Australien-Liste, dass ich das auch draufsetze, auch für Sydney, für die Planung so ein bisschen.
Ja,
weil das sind so Punkte, weil später ist es einfach, du bist ja da, das möchtest du schauen. Ob das jetzt auf meine Liste gekommen wäre, weiß ich nicht. Vielleicht durch, wenn ich so ein bisschen, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt tatsächlich, ne, mit Sydney. Aber jetzt weiß ich, ich kann die gezielt auch suchen und ich glaube, da wird auch Abstecher wert. Das werden wir für unsere Führung mit einplanen.
Ja.
Ja.
Würde ich auch sagen.
Sehr interessant war das.
Ich muss wirklich sagen, wenn wir verreisen, bist du die Kulturbeauftragte. Ich bin die.
Ja, gerne. Mache ich gerne. Habe ich meine Punkte?
Ich mache Fotos und fasse alles zusammen und du machst die Kultur und ich bin wie so ein Schaf und laufe hinterher und sage zu allem Ja und Am. Aber du machst es natürlich auch sehr, sehr gut und ich glaube, die Teilung hat bis jetzt
ja,
sehr gut funktioniert.
Das hat sehr gut funktioniert, auch in Taiwan, wo wir zusammen waren, ne?
Genau. Und ich werde jetzt, was ich noch sagen wollte, für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir haben einen Instagram-Account, go-reisepodcast, und da mache ich, weil ich auch unter anderem Illustratorin bin, mache ich zu jeder Folge Illus und die könnt ihr euch dann gerne angucken oder schon mal vorab raten, was als nächstes Thema kommt. Und ich habe überlegt, ich würde schauen, dass ich versuche, diesen Badekarren mit dieser Vorrichtung, die runtergefahren wird, ob ich das irgendwie illustrativ umsetzen kann, um da so ein bisschen besseres Bild zu machen, weil ich habe diesen Badekarren ja in Boltenhagen gesehen.
Ich ja auch auf dem
Bild. Man konnte auch reingehen. Oder vielleicht finde ich ein Bild davon von Urlaub von damals, dann packe ich das rein. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an eure Freunde, wenn es euch gefällt. Bei Fragen könnt ihr euch gerne melden oder bei Themenvorschlägen oder was euch interessiert, was wir gerne erarbeiten sollten. Ein paar Folgen haben wir, bevor es für uns losgeht. Und oh, ich dachte, wenn wir dann da sind und wir wollen ja auch nach Sydney fahren, wie du gesagt hast, dann können wir zu Bondi Beach fahren und live
auf
berichten,
jeden Fall,
wie das da so aussieht und wie unser Eindruck ist und so weiter, ja, und so fort. Dann werden wir gucken mit den Hintergrundinfos von heute.
Was, also wie gesagt, kommt auf meine Liste, muss ich gleich eintragen, damit ich das nicht vergesse. Und dann machen wir es.
Ja, und ich nimmst ein Wollkleid zum Baden.
Ja, genau. Was für mich, ne? Vor allem ins Wasser zu gehen.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne machen wir die Tüte zu.
Wunderbar.
Genießen das schöne Wetter.
So machen wir es und überlegen, wo wir jetzt gleich stranden.
Wo wir gleich stranden, wohin.
Wo wir landen, wie auch immer.
Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum
nächsten
Mal.
Liebe Leute.
Donnerstag in 2 Wochen gibt es eine neue Folge.
Seid gespannt.
Seid gespannt. Tschüssikowski.
Tschüssikowski.
Informationen und Kontakt findet ihr auf Instagram bei go_reisepodcast.